Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor und Unternehmer Leonhard Fischer, aufgezeichnet am Freitag, dem 31. Oktober 2025. Das Jahresende naht und verrückte Monate gehen einmal mehr zur Neige. Wie verrückt, das werden wir vielleicht auch etwas in dieser Sendung ergründen können. Trump in Südkorea, Treffen mit China, mit dem chinesischen Leader Xi Jinping. Deine Einschätzung, Leonhard?
Ja. Also Trump sagt selber, er hat einen Deal gemacht. Trump hat ja auf dem Rückflug pikanterweise noch gesagt, wenn man ein Meeting raten würde auf der Skala von 0 bis 10, 10 ist das Beste, dann wäre es eine 12 gewesen. Gut, das ist Trumpismus, wie wir ihn schätzen, die einen mehr oder weniger. Die Wahrheit ist, das ist eigentlich kein Deal, das ist eine Art Waffenstillstand. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die Zeiten, wo Amerika dem Rest der Welt, insbesondere China, diktieren kann, was es möchte, die sind vorbei. Dieses neue Land, diese wirtschaftliche Macht China hat auch entsprechendes Selbstbewusstsein entwickelt. Es ist auch interessant, die Körpersprache zu sehen der beiden. Trump war schmeichelnd, fast schon umarmend. Und der chinesische Präsident war, man würde sagen, stoisch. Und er hat freundlich, aber stoisch das Meeting mit und die Treffen mit Trump hinter sich gebracht. Die beiden haben Waffenstillstand gemacht, nachdem sie sich gegenseitig ihre Folterwerkzeuge gezeigt haben. Nicht? Die Amerikaner haben gesagt, wir haben einen Hebel über euch, ihr seid exportabhängig und ich kann große Zölle einführen. Und dann leidet deine Wirtschaft. Und die Chinesen haben gesagt, das ist gut und schön, aber wir haben die seltenen Erden und die brauchst du. Wir haben, ich glaube, seit März mehrfach darüber gesprochen hier. Die Chinesen haben im Moment noch ein quasi Monopol darauf und die exportieren wir euch einfach nicht mehr und dann könnt ihr nicht mal mehr Kampfflugzeuge bauen und am Ende vielleicht nicht mal mehr ordentliche Toaster. Also am Ende des Tages haben die beiden Seiten sich erstmal dazu durchgerungen, ihre Meinungsverschiedenheiten auf Eis zu legen, einfach für ein Jahr verschieben. Das ist ja kein Deal, sondern das ist eigentlich so ein Abkommen, das wird dann jährlich neu verhandelt. Das heißt, es bleibt uns in einer Art täglichen Seifenoper, große Unterhaltung, was ja schon mit Donald Trump allein garantiert ist, in dieser Beziehung. Das sagt übrigens auch noch was über Donald Trump aus. Es gab einen sehr schönen Artikel darüber, dass Donald Trump oft missverstanden wird von unseren Journalisten und Kommentatoren. Wir sehen ja so diese Diskussion mit China gerne im, ich möchte fast sagen, imperial-moralischen Lichte. Also das Gute gegen das, naja, zumindest Undurchsichtige. Und so sieht Trump die Welt nicht. Trump sieht das auch nicht an, dass er jetzt einfach einen Kompromiss geschlossen hat oder China eigentlich sogar relativ ihm gezeigt hat, dass es Zähne hat, sondern für ihn ist das Teil eines langen Prozesses, mit China einfach Deals zu machen. Und das geht jetzt einfach so weiter. Die beiden großen Mächte tasten sich ab, bedrohen sich mal mehr und weniger und suchen dann zum Glück, in diesem Fall auf jeden Fall noch den Kompromiss, weil sie sich eigentlich gegenseitig inzwischen brauchen. Und Trump ist der Pragmatist, nicht der Moral-Ideologe, der jetzt China irgendwie die Demokratie beibringen will, sondern das ist einfach der Dealmaker, der sagt, wie viel kann ich rausholen? Und wenn er merkt, so viel kann ich rausholen, dann macht das. Die haben sich eigentlich darauf geeinigt, dass also China wieder die seltenen Erden exportiert und die Amerikaner im Gegenzug jede Menge Sojabohnen ankaufen. Und dass das Exporteinschränkung für Hochtechnologiegüter etwas gelockert ist. Interessant, worüber wurde gar nicht gesprochen, und das sagt auch viel über Trump aus, über Taiwan wurde gar nicht gesprochen. Trump hat das Thema Taiwan gar nicht aufgebracht. Trump hat damit eigentlich implizit den Chinesen gesagt, guck mal, wenn ihr nicht drüber redet und nichts Böses macht, rede ich auch nicht drüber. Früher war es doch gang und gäbe, wenn ein EU-Politiker hinging, dann schrieb er die ganze Presse und er muss die Taiwan-Frage erwähnen, was die Chinesen jedes Mal geärgert hat. Trump erwähnt das einfach gar nicht. In der Ukraine-Frage hat man sich geeinigt, dass man gemeinsam den Frieden suchen will. Das ist letztlich eine ähnliche Variante. Das heißt, wir sehen hier den Oberpragmatiker Trump, nicht den, der die Welt verändern will im Sinne der amerikanischen Gesellschaft und der durchaus Respekt vor China hat und einfach sieht, wie viel er rausholen kann aus der anderen Seite.
Wir haben ja in den letzten Monaten sehr viel darüber gelesen, auch gehört, nicht zuletzt aus den Vereinigten Staaten, nicht zuletzt von Trump selber. China sei der große Gegner. Das sagen ja auch Einflüsterer dieser Regierung wie Peter Thiel und andere, die sehen in China sozusagen eine systemische Bedrohung. Diese Rhetorik gibt es ja auch in der Europäischen Union, zum Teil sogar ein bisschen abgeschwächt in der Schweiz. Wie deutest du dieses Treffen und die Ereignisse und die Ergebnisse vor dem Hintergrund dieser Konfrontationsrhetorik? Ist das jetzt sozusagen Tauwetter? Ist das der Beweis, dass diese ganze Rhetorik nur Schall und Rauch ist? Stehen wir da vor einer einvernehmlichen, guten Partnerschaft zwischen diesen Großmächten? Ja, wie ist das im Kontrast zu dem zu lesen, was wir bis jetzt eigentlich darüber gehört haben?
Naja, faktisch hat ja Trump in diesem Waffenstillstand nicht wirklich erreicht, was er mal ein bisschen angekündigt hatte. Also eine viel härtere Durchsetzung der amerikanischen Interessen. Das ist ein Kompromiss. Und darum hat er ihn ja auch eröffnet, indem er, bevor überhaupt die Ergebnisse dieser Konferenz rauskamen, erstmal gesagt hat, dass die Amerikaner nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder Atomwaffentests durchführen werden, was ja eigentlich eine besorgniserregende Aussage ist. Um zu sagen, ich hatte keine andere Wahl, weil wir machen das parallel mit den Chinesen und den Russen. Das ist so diese Dialektik des Vorgehens. Natürlich ist China der ernstzunehmende Konkurrent des alten Hegemonen Amerika. Natürlich hat China faktisch das amerikanische Jahrhundert beendet. Und wir sind jetzt in einer Phase, in der zwei Supermächte ökonomische, früher bei der Sowjetunion war es ja nur militärisch, aber sie waren ja ökonomisch immer schwach. Hier haben wir zwei ökonomische Supermächte, die sich weiter abtasten, sich nicht trauen werden. Du hast mit Trump aber jemanden, der das relativ unideologisch sieht. Ich glaube, der sieht das mal so nach dem Motto, wie viel kann ich für Amerika rausholen und nicht im Sinne eines sozusagen ideologischen Systemwettbewerbs. Trump sieht das gar nicht als Systemwettbewerb. Trump sieht das als Wettbewerb zwischen seinen Interessen, im Partikular Interessen Amerikas, wie viel kann ich für Amerika ökonomisch rausholen, versus die Chinesen. Und er war immer schon der Auffassung, dass dieses chinesische Exportüberschüsse eine Dummheit der Amerikaner waren, sozusagen ihre eigene Industrie an China outzusourcen. Und da wird er seinen Kurs weiter fortsetzen. Also diese Show, die Showdowns zwischen diesen beiden großen Mächten, die werden wir weiter beobachten können. Das ist erst der Anfang, das ist nicht das Ende.
Ein zweites Ereignis oder eine Entwicklung, die wir noch ansprechen wollen in dieser Sendung, sind die Aktienmärkte. Und da beobachten wir ja ein hochinteressantes Phänomen, dass Kursgewinne und sehr gute Entwicklungen eigentlich jene Firmen zeigen, die keine Gewinne machen, und die soliden Unternehmen, die stagnieren mehr oder weniger. Also wir beobachten da wieder, vielleicht wie damals in der, mich erinnert das an diese Dotcom-Blase, über 20 Jahre ist es her, ja, dass sozusagen die Hoffnung, die Zukunftsträume den Aktienmarkt bestimmen. Das ist ja vermutlich immer etwas der Fall. Du kennst dich da besser aus als ich. Aber hat sich diese Loskoppelung der Aktienkurse von der wirtschaftlichen Realität bereits in besorgniserregendem Ausmaß jetzt gezeigt? Wie siehst du das und was sind da vielleicht die wesentlichen Fakten der Woche?
Ja, das ist ja die große Diskussion, die gerade über die Aktienmärkte stattfindet. Wenn man sich die Kursentwicklung seit April anschaut, nehmen wir einfach mal zwei Kriterien. Wir nehmen den berühmten amerikanischen S&P-Index, also den großen amerikanischen Index, der immer gerne geschaut wird. Und den gibt es einmal so berechnet, dass alle Aktien gleichgewichtet sind, unabhängig davon, wie groß die Firma ist. Also jede Aktie, jede Firma hat dasselbe Gewicht in der Berechnung des Indizes versus der Berechnung dieses Indizes in Abhängigkeit von der Größe, also der Marktkapitalisierung der betreffenden Unternehmen. Und dann ist interessant zu sehen, dass der S&P-Index, der sozusagen die Gewichtung nach der Marktkapitalisierung macht, den anderen S&P-Index dramatisch besser abgeschnitten hat in den letzten 7-8 Monaten, seit diesem April-Einbruch. Und das am besten allerdings der Nasdaq 100, das ist so dieser Index, der diese ganzen Technologiefirmen am besten repräsentiert. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und du sagst, jetzt gucke ich mir mal an, wie haben eigentlich die Aktien, wie war das Ergebnis der Aktien, die man als volatil einschätzen würde? Das heißt, das sind Aktien, die extrem stark steigen, die aber auch extrem stark wieder fallen würden, versus Aktien, die wir Qualitätsaktien nennen, also Dividendenwerte, niedrige Verschuldung, die im Allgemeinen eher defensiver und konservativer sind. Und dann ist es noch brutaler, fast der gesamte Gewinnanstieg im Aktienmarkt kommt nur aus den Aktien, die hochriskant sind. Zum Teil machen sie Gewinne, wie einige der führenden Tech-Firmen, aber viele von denen machen keine Gewinne, weshalb einige der Auguren diese Rallye als Mülleimer-Rallye bezeichnen oder Junk-Rallye und sagen, das kann so nicht weitergehen. Meine Auffassung ist, wir waren ja im April recht sehr bullisch, aber seit schon fast 2 Monaten bin ich sehr vorsichtig geworden. In der Zwischenzeit ist aber der Markt weiter gestiegen, also immer Vorsicht bei den Empfehlungen von vermeintlichen Experten. Ich halte den Markt für überhöht. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber lass mich ein ganz anderes Argument aufbringen, das mir fast mehr am Herzen liegt. Was wir beobachten ist, dass die gesamte Aktienkursentwicklung in ganz wenigen Firmen stattfindet. Nvidia ist der erste Konzern der Welt, der über 5 Trillionen US-Dollar Börsenwert erreicht hat. Das ist mehr als das Bruttosozialprodukt Deutschlands. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im Grunde genommen sagt der Aktienmarkt, diese eine Firma hat mehr ökonomische Kraft als das gesamte Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland.
Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja eigentlich gar nicht sein.
Unter einer Bedingung kann es sein. Wenn wir aus der Welt, aus der wir kommen, der Wettbewerbswelt der Marktwirtschaft, die auch was Idealistisches hatte mit vielen Firmen, so wie Autofirmen früher. Es gab deutsche, französische, italienische, amerikanische, japanische, die alle im harten Wettbewerb miteinander standen. Wenn wir in diese neue Wirtschaft gehen, um deinen von dir gerade zitierten Peter Thiel nochmal zu zitieren, die eine monopolkapitalistische Wirtschaft wird, in der einige wenige riesige Konzerne Dienstleistungen oder Kapazitäten anbieten, die alle anderen brauchen, und damit Abhängigkeiten kreieren. Nur so kannst du eine solche Börsenbewertung rechtfertigen. Und wenn du jetzt noch siehst, dass diese Firmen inzwischen mit dem amerikanischen Staat unter Donald Trump zu einer Art staatsmonopolkapitalistischen Wirtschaft zusammenwachsen, ist es noch besorgniserregender. Eine letzte Zahl, bevor ich alle langweile. Innerhalb eines Jahrzehntes hat sich in den Handelsbeziehungen zwischen Europa und Amerika ein dramatischer Wandel ergeben, der den meisten überhaupt noch gar nicht bewusst ist, dass wir haben immer einen Überschuss in industriellen Exportgütern. Klassische Stärke, insbesondere auch der deutschen Wirtschaft und anderen Teilen der europäischen Wirtschaft. Wir hatten immer ein Defizit bei den sogenannten Dienstleistungen. Aber dieses Defizit ist um 150 Milliarden gestiegen pro Jahr im Dienstleistungsbereich, sodass das Defizit bei den Dienstleistungen inzwischen fast so groß ist wie der Überschuss bei den klassischen industriellen Gütern. Mit anderen Worten, das heißt, wir haben uns im Bereich der Dienstleistung, und das ist in erster Linie die Digitalökonomie, in einem solchen Maße von Amerika kolonialisieren lassen, dass wir eigentlich inzwischen eine Art Steuer bezahlen, um überhaupt funktionieren zu können. Und das ist diese 150 Milliarden Dienstleistungsdefizit, die an ganz wenige, wir müssen davon ausgehen, dass hauptsächlich aus dem Digitalbereich kommt, ganz wenige große amerikanische Digitalkonzerne geht. So kannst du natürlich eine Börsenkapitalisierung von 5 Trillionen begründen. Das heißt mit anderen Worten, Roger, entweder haben die Pessimisten recht und man möchte fast als Anhänger der Marktwirtschaft sagen, hoffentlich haben sie recht und diese Blase platzt, sodass wir nicht in ein monopolkapitalistisches System gehen, oder die Börse sagt uns etwas darüber, was die Zukunft ist. Einige wenige Supergroßkonzerne haben eine solche Macht- und Monopolstellung, dass alle anderen, man möchte fast sagen Mittelständler um sie herum, weitermachen können, was sie wollen, aber sie müssen den Preis bezahlen, dass sie diese Digitalinfrastruktur dieser wenigen Konzerne nutzen müssen, um überhaupt existieren zu können.
Ist die Nvidia-Story für dich, nur ganz kurz zum Schluss nach dieses Themenblocks, ist die Nvidia-Story für dich ein Phänomen des unternehmerischen Erfolgs oder ein Phänomen der volkswirtschaftlichen Perversion?
Sie ist in erster Linie erstmal, das muss man sagen, ein Ergebnis der Innovationskraft und Risikobereitschaft der amerikanischen Wirtschaft. Dass aber wir so wenig dem entgegenzusetzen haben, ist eine Perversion.
Allerdings eine selbstverschuldete.
In Teilen, weil ich glaube, dass, sagen wir mal, diese enge Verzahnung zwischen Staat, Pentagon, Militärausgaben, der Digitalbranche natürlich auch seine Rolle spielt. Ja, aber es ist zum großen Teil selbstverschuldet. Wir haben 10 Jahre lang die Investitionen in diese Digitalökonomie schleifen lassen und sind jetzt, ich kann es nochmal wiederholen, digitale Kolonien der Vereinigten Staaten von Amerika, China nicht. Und China legt unheimlichen Wert darauf, das auch nicht zu werden.
In den Vereinigten Staaten beobachte ich oder glaube ich etwas zu beobachten, was mir zunehmend unheimlich wird. Wir haben darüber auch schon gesprochen, die Nähe, hier auch ein Thema, zwischen den Tech-Konzernen und der Regierung. Aber wir sehen ja noch eine andere Verfilzung. Wir sehen eigentlich einen Privatfilz der Familie Trump durch den, also Vater ist Präsident und der bringt ja überall seine Kinder rein und jetzt gibt es ja die Trump Gold Card und all diese Dinge. Er baut da vermutlich mit seinen eigenen Firmen auf dem Gelände des Weißen Hauses noch einen Flügel, einen neuen. Ist das auch eine Perversion, wenn man so will, oder sind das nicht Verfilzungen, eine Entwicklung in den USA, wo wir einfach sagen müssen, abschreckend, das ist die falsche Abzweigung, die hier die USA nehmen mit dieser eben Vermischung von Privat, Politik, Präsident, Wirtschaft, Profitinteressen, Familie. Wie siehst du das?
Der Kultur und dem Selbstverständnis von Demokratie, Staatlichkeit und freier Wirtschaft, wie die Schweiz sie pflegt, ist es eindeutig und ohne jede Frage falsch abgebogen in Amerika. Weißt du, was mir noch mehr Angst macht als die Erkenntnis, abgesehen davon, dass ich schon mir gedacht habe, ich sollte versuchen, ob Donald Trump mich nicht als Sohn adoptiert, dann könnte man ja noch mal ganz neue Geschäfte machen. Nein, abgesehen davon, was mir Sorge macht, ist, wie soll er eigentlich in 3 Jahren abtreten? Nach allen Emotionen und auch seiner sehr harten Vorgehensweise gegen ehemalige Kritiker oder solche Anwälte oder Richter oder Journalisten oder sonst wer, die ihn in den letzten 4 Jahren dort so gequält haben, müssen die nicht unheimliche Angst haben, dass wenn sie abtreten, dass die und eine demokratische Regierung kommt, dass sie nicht versuchen wird, nachzuweisen, dass dort Dinge nicht sauber gelaufen sind und das Geld wieder wegzunehmen. Das ist ja immer der Fluch der Verfilzung, Roger. Es gibt für Diktatoren, das ist ja auch das Problem für Putin in Russland, es gibt kein Pensionierungssystem. Sobald du die Macht verlierst, kommen die anderen und sagen, hey, warte mal, da hast du dich bereichert, da hast du dich bereichert. Mir macht das sogar fast mehr Sorgen, über die Frage, was kommt eigentlich danach? Wie soll der Übergang stattfinden oder muss die Trump-Administration nicht unheimliche Sorge dafür haben, dass eine neue Administration versucht, das aufzuarbeiten? Juristisch, mit allen Konsequenzen. Also das ist meine größere Sorge. Ich beobachte das ein bisschen, ich kann es ja nicht beurteilen, was davon legal ist, was davon, sagen wir mal, nicht ganz koscher ist und so weiter. Ich kann es nicht beurteilen. Wir wissen nur, dass die Familie im großen Stil Vermögen macht, von der Kryptowelt bis zu Geschäften im Mittleren Osten. Ja, also alles. Und dass das natürlich ja immer ein Geschmäckler hat und die Swaki Malipons liegt klar auf der Hand. Wie kommt man denn da wieder raus?
Wir haben gesehen, was die Rhetorik war des Trump-Lagers gegen den früheren Präsidenten Biden und dessen Verfilzungen in der Ukraine mit dem Sohn. Die haben da einen regelrechten Kreuzzug daraus gemacht, vor Gericht stellen und so weiter. Also hier kommt etwas sozusagen oder passiert etwas, was eigentlich unseren liberalen Vorstellungen völlig widerspricht.
Nein, also unserem Verständnis wirklich völlig widerspricht. Ja, es gibt auch sogar führende Wirtschaftsleute, die das nie offen sagen würden, die fast mit offenem Mund da stehen und sagen, die Konsequenz, mit der die Trump-Administration eigentlich die Vermengung von persönlichen und nationalen Interessen verfolgt, ist atemberaubend.
Mal sehen, wie das weitergeht. Also da werden wir kritisch dranbleiben. Das wird nicht die letzte Sendung sein, in der wir darüber sprechen werden. Vielen herzlichen Dank, lieber Leonhard, für deine Ausführungen. Das war's von den Schlagzeilen der Weltwirtschaft fürs Erste. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und bleiben wachsam bis zum nächsten Sendetermin zwischen uns beiden. Ich wünsche auch dir eine tolle und interessante Woche. Bis bald.
Tschüss.